Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wein und Weltfrieden, dem Weingedanken-Podcast von und mit. Und tja, da sind wir wieder bei der Wahrheit. Lars ist unterwegs, ich bin alleine, lässt mich hier ganz alleine, beziehungsweise auch alleine zumindest bei diesem Podcast, denn das Internet spielt nicht mit dort, wo er ist. Und ich habe ihn dann gefragt, wo er ist, und dann schickt er mir schrecklicherweise ganz furchtbar schöne Bilder. Tja, das nützt uns jetzt nichts, dass Lars, ich glaube, in Istanbul gerade abhängt, in der Nähe von Istanbul. Er ist nicht hier, und in meiner Verzweiflung habe ich mir natürlich überlegt, welche Gesprächspartner könnten vielleicht ein wenig interessanter sein als Lars. Und da fielen mir so ungefähr 2,5 Millionen ein, aber jemand, der auch aus meiner Branche, der ja mir sehr nahestehend ist, der eine ähnliche Passion lebt und ja, den ich auch schon ein wenig länger kenne, den durfte ich motivieren, uns heute nicht nur als Ersatz, sondern vielleicht als Bereicherung statt Lars. Und ich vermisse dich wirklich, hier so als Gast begrüßen zu dürfen. Und es ist ein lieber Freund, den ich jetzt auch schon einige Jahre kenne und auf dessen großen, profunden Weinschatz ich zurückgreifen darf, also der mich regelmäßig beliefert, ist der liebe Jörg Linke aus einem kleinen, man kann ja fast sagen Dörfchen, in der Nähe von München. Hallo lieber Jörg, ich grüße dich.
Ja, hallo lieber Silvio. Das ist eine ganz tolle Sache, dass ich hier sein darf und dass ich einer von 2,5 Millionen bin, die vielleicht interessanter sind als Lars.
Also dahin hast du es schon mal geschafft, du hast das Voting sozusagen. Bist durchgerutscht. Nein, Quatsch. Also ich freue mich unglaublich, dass du da bist und dass wir sprechen ja eigentlich viel zu selten irgendwie miteinander, oder man trifft sich irgendwie viel zu selten. Aber dass wir jetzt eine Chance bekommen, einfach so ein bisschen länger miteinander zu reden und auf diese Weise oder in diesem Podcast zu gestalten, find ich super. Du wohnst in der Nähe von München.
Das ist nicht ganz richtig. Mein Geschäft, meine Firma ist in einem südöstlichen Vorort von München. Ich selber wohne in München selber, in einer sehr alten Stadtgegend im Schlachthofviertel. Und das genieße ich auch sehr, weil ich habe hier eine tolle Infrastruktur an Bars, an Restaurants und alles Mögliche. Und das ist für mich persönlich ein kleines Fest. Hier habe ich auch ein ganz kleines Ladengeschäft, eher so eine Liebelei, Spielerei, in diesem Schlachthofviertel.
Okay, also du hast deinen Wohnort sozusagen nach den Bars und Restaurants ausgesucht.
Genau so ist es. Wenig überraschend.
Prioritäten im Leben setzen. Aber das ist nicht dein Haupttun, oder es ist nicht dein Einkommen, also von Bar zu Bar zu tingeln, sondern du bist professioneller Weinhändler. Bist professioneller Weinhändler und belieferst mich eben auch dankbarerweise, bestückst einen Großteil unseres Sortiments, und ich finde, du bist unglaublich besonders, aber insofern für andere, also für normale Weintrinker, außer mit eurem Ladengeschäft nicht greifbar, weil du ja keinen Einzelhandel im klassischen Sinne hast, du bist Großhändler.
Das ist richtig. Ich meine, besonders klingt in dem Zusammenhang immer ein bisschen wie seltsam, aber das lassen wir mal offen, mal schauen, wie sich das so entwickelt.
Es ist, also besonders meine ich dann eher positiv, weil also es, für mich war so eine der ungewöhnlichsten oder schlimmsten Erfahrungen oder schlimmsten Zeiten, dieser Kontakt mit vielen Weinhändlern, also wo ich eben auch merkte, dass ganz viele Weinhändler, finde ich zumindest, ihre Passion nicht leben. Also eigentlich auch genauso gut Teppiche oder Staubsauger verkaufen können und wenig Beziehung zu den Weinen und zu den Winzern letztlich aufbauen. Bei dir hat man das Gefühl, dass du oder dass durch dich der Winzer spricht. Also dass du eine unglaublich innige Beziehung zu fast jedem deiner Produzenten hast und diese auch wahnsinnig sorgfältig auswählst. Und man also schafft es durch dich, diese Passion zum Gast zu tragen. Deswegen mag ich es wahnsinnig. Also egal, ob das Winzer in Südafrika sind, in Österreich, in Deutschland, mit dir zusammenzuarbeiten und deine wohl ausgewählten Winzer dann letztlich bei uns in der Bar und im Handel selber zu präsentieren. Wie kommt man so auf seine Winzerauswahl, oder wie selektionierst du?
Ja, also ich bin ja mittlerweile seit 35 Jahren in der Branche. Mein Gott, bin ich alt. Und in dieser Zeit habe ich natürlich auch ein bisschen einen Wandel durchgemacht. Als junger Kerl war ich doch ein bisschen technokratischer, habe auf Weine, auf Vordergründigkeiten geachtet, bis ich dann eigentlich durch Persönlichkeiten, Winzerpersönlichkeiten, da komme ich später bestimmt nochmal drauf, eigentlich ein bisschen eine andere Ausrichtung bekommen habe. Ich habe angefangen, mehr auf die Menschen zu schauen, auf die Leute, die dahinter stehen. Überzeugt mich das, was die tun? Wissen die, von was sie reden? Und letztendlich diese Erkenntnis, Wein ist ein Kulturgut. Und Kulturgut heißt eben, es wird von Menschen gemacht. Und deswegen einfach dieser Blick auf Menschen, auf diese Persönlichkeiten in unserer Branche, die ich sehr, sehr schätze, sowohl im Weinbereich als auch natürlich im Kundenbereich, muss ich ganz klar sagen. Als Großhändler ist man ja im Prinzip der Mittler zwischen den beiden. Und das ist eigentlich mein Schatz und auch meine Berufung. Ich sehe da durchaus eine Berufung drin, hier zu vermitteln und auf beiden Seiten einfach zuzuhören und eben diese tollen Weine dann logistisch auch an Mann zu bringen und an die Frau natürlich.
Da danke ich dir sehr, dass ich es durchs Raster geschafft habe und Weinfolge beziehen kann. Ich weiß nicht, wie ich diesen Mantel des Scheins so lange hochhalten konnte. Nein, aber das kann ich mehr als bestätigen. Also egal, was du machst oder wie du etwas anfängst, es hat immer sehr viel Tiefgang und es hat so eine Ernsthaftigkeit, aber keine verbissene Ernsthaftigkeit, sondern dass du dich mit den einzelnen Dingen extremst auseinandersetzt. Also ich erinnere mich an die Weihnachtsgeschenke, die du versendest, oder das sind ja keine Weihnachtsgeschenke, das sind ja Aufmerksamkeiten zum Jahresende. Da schickst du keine üblichen Flaschen Wein aus deiner Kollektion, sondern du schickst Kalender von Amnesty International zum Jahresausklang sozusagen. Bei der Auswahl deiner Logistik bist du sehr sorgsam und schaust nach Partner, die eben nicht, das ist ja eine harte Branche, die Logistik, die wenigstens einigermaßen menschlich arbeiten. Du hast immer so den zweiten Gedanken mitlaufend. So habe ich dich damals kennengelernt. Also deine Schwimmphase habe ich wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, obwohl die mich dann natürlich auch wahnsinnig interessiert hätte. aber ich habe dich immer so als, kann man sagen, irgendwie so als Menschen, nee, als nachhaltig denkender Mensch kennengelernt. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Aber nochmal, also wenn du neue Weingüter, du bist ja letztlich auch in dem Zwang, dass du immer was Neues präsentieren musst. Wenn du neue Weingüter oder manchmal auch möchtest, suchst, worauf schaust du? Also welche gerade trendy sind oder welche besonders akkurat arbeiten oder besonders naturnah arbeiten oder welche sich gut verkaufen lassen? Das hast du ja gerade selber ausgesetzt, aber was ist für dich wichtig dabei?
Also zunächst einmal hat das natürlich sehr mit meiner Ausbildung und Herkunft zu tun, warum ich diesen zweiten Blick habe und warum ich ein bisschen tiefer reinschauen möchte. Ich habe nach meinem abgeschlossenen BWL-Studium war ich einfach unzufrieden damit. Ich wollte kein Aktenkofferträger sein und habe da andere Wege gesucht, habe dann Politik studiert, noch einige Semester und habe dann beim ältesten deutschen Bio-Weingut eine Ausbildung gemacht, bei Sanders, damals noch mit Heinrich Otto und Gerhard Sander. Und deswegen eben schon immer dieser politische und dieser nachhaltige Blick auch auf die Dinge, die ich tue. Also das war mir immer wichtig. Und insofern läuft bei mir die Weinauswahl wohl auch ein bisschen anders. Trendy interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, sondern die Story und die Idee muss mich überzeugen. Und natürlich die Qualität, ganz wichtig. Aber wie ich schon gesagt habe, es geht um die Menschen, die dahinter stehen. Und im Prinzip ist es ja ein Vertrauensverhältnis. Was ich nicht mag, ist eine Charge Wein einkaufen und dann kommt die nächste Charge Wein irgendwo her. Sondern ich baue ich habe meinen Weinhandel darauf aufgebaut, auf langjährige Zusammenarbeiten und intensive Zusammenarbeiten mit meinen Partnerinnen und Partnern. Und das geht halt nur, wenn einen jemand überzeugt und wenn ein die Qualität so überzeugt, dass man das Gefühl hat, da kann man auf Jahre hinaus zusammenarbeiten.
Mhm. Kannst du bestätigen, dass die Weinwelt sich selber auch gewandelt hat? Also sowohl die deine Kunden, die Gastronomen, Weinhändler, als auch die Winzer, dass alles so ein bisschen ernsthafter geworden ist? Oder siehst du das nicht so?
Also ich sehe es so, dass sich die Weinwelt etwas zu langsam wandelt. Mir ist vieles noch ein bisschen zu oberflächlich. Und wir haben natürlich auch unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe als Weinproduzenten, als Weinhändler, als Weinvermarkter. Und da könnte der Wandel etwas zügiger gehen in Richtung ökologischer, nachhaltiger Weinbau in einem größeren Umfang. Aber natürlich sehe ich schon, dass sehr viele Bestrebungen und Bemühungen da sind, gerade bei meinen Partnern. Also wir sind ja kein reiner Bio-Weinhändler, aber ich sehe einfach mit sehr großer Genugtuung, dass eigentlich fast alle unsere Partner mittlerweile in Umstellung sind auf Bio oder dass zumindest diese Nachhaltigkeit, die CO2-Neutralität an die große Glocke hängen. Das finde ich schön zu sehen.
Ist für dich da ein Unterschied, ob jemand biologisch arbeitet oder ist es für dich wichtig, dass er zertifiziert ist oder?
Mein Gut, am Ende ist natürlich die Zertifizierung immer wichtig, weil man kann viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Aber natürlich geht es um ein Vertrauensverhältnis, vielleicht im Weinhandel ganz besonders, in der Arbeit mit Wein. Und wenn man Winzer über Jahre kennt, dann kann man schon einschätzen, ob einem der die Wahrheit sagt oder nicht.
Aber ich finde, es ist so ein Prozess, der unglaublich präsent ist, also zumindest in einer europäischen Weinwelt, dass ganz, ganz viele Winzer realisiert haben, dass sie für und von der Natur arbeiten und jetzt gerade diese Wege gehen, diese Schritte gehen und vielleicht auch aus dem Luxus heraus, dass sie die Qualitäten teilweise gar nicht mehr höher schrauben können, ist für viele der ganz große Schritt nach vorn, der Schritt zurück. Und damit eigentlich auch so in dein Denkprozess dann letztlich oder in deinem Emotionsprozess.
Ja, also der Blick zurück, was Urgroßväter und Urgroßmütter getan haben, ist ja nicht so verkehrt. Ja. Das heißt aber nicht, dass man nicht neue Erkenntnisse und Wissenschaft außer Acht lassen muss. Aber trotzdem ist so eine gewisse Rückbesinnung auf Tradition und das ist eben auch Kultur, die Kultur, die im Weinbau steckt, schon schön zu sehen, gerade bei vielen jungen Produzenten.
Wie kommt man vom BWL zum Politstudium, das hast du schon erklärt, wie kommt man dann zur Winzerlehre?
Ganz einfach. Ich wollte unbedingt nach Australien damals und
ich dachte, ihr habt als BWL-Student zu viel gesoffen.
Nee, ich hatte damals einfach kein Geld, wollte von diesem Studium weg, habe da unbedingt eine Pause gebraucht und mit einem Stipendium vom Deutschen Akademischen Austauschdienst und kleine Praktikumsentschädigung habe ich in einem Weingut in Australien angeheuert damals und das waren für mich die ersten Schritte in der Weinbranche, die waren sehr intensiv und ja, da bin ich nicht mehr losgekommen davon.
Wahnsinn, wie lange warst du in Australien?
Das war ein Jahr ungefähr. Mhm.
Aber du bist jetzt doch mit deinem Gesamtprogramm eher europäisch aufgestellt. Aus ökologischen Gedanken oder?
Richtig. Also das hat natürlich mit Nachhaltigkeit zu tun, obgleich mir, wie du weißt, Südafrika auch sehr, sehr wichtig ist. Das ist für mich auch stark politisch motiviert. In meinem Politikstudium damals eine Arbeit gemacht habe über Franz Josef Strauß und seine Unterstützung fürs Apartheid-Regime. Und das hat mich da nicht mehr losgelassen. Und wie dann der Wandel war in Südafrika, die ersten demokratischen Wahlen 1994, dann bin ich gleich runtergeflogen. Und seit der Zeit ist mir Südafrika sehr wichtig, zumal sich da Freundschaften gebildet haben, sehr nachhaltige, sehr, sehr lange Freundschaften. Landschaften, sehr intensive. Und ich natürlich auch die Weinqualität sehr zu schätzen gelernt habe, die man in Südafrika bekommt.
Das kann ich bestätigen, dass du bei den Partnerschaften, also weit über den rein kommerziellen Ansatz hinaus, gehst, was ich unglaublich bewundere und was wodurch du dich wahnsinnig auszeichnest. Aber bei diesen, so beim Weiterdenken, was dich eben so besonders macht, gab es ja ein Projekt, was ich eine kurze Zeit mit begleiten durfte. Was ich, also was mich wie kaum ein anderes Projekt auch in meinem Lebensweg dann geprägt hat und beeindruckt hat, wo ich aus Zeitgründen dann später leider nicht mehr so oft dran teilnehmen konnte. Und das war die Blindprobe. Damals, als ich dabei war, war es in Südtirol im Kloster Neustift. Zuvor hast du es, glaube ich, auch ein, zwei Mal in Köln durchgeführt, damals noch unter einem anderen Konzept. Jetzt ist es ganz anders geworden. Vielleicht magst du darüber berichten, was ist die Blindprobe?
Ja, die Blindprobe ist durchaus eine Herzensangelegenheit von mir. Die ist entstanden vor gut 20 Jahren. Impuls war ein Besuch in einem Dunkelparcours vom Blindenbund damals auf einer Bundesgartenschau. Da habe ich einen jungen Mann kennengelernt, jungen blinden Punker, den Florian Derobé, der mir diese Dunkelheit so positiv vermittelt hat, mit so viel Spaß und Freude. Und ich dann natürlich sofort darauf zurückgeworfen war, Menschenskinder, ich bin ein Weinmensch, ich bin in der Weinbranche, da geht es um Riechen und Schmecken. Und wir beurteilen alles vor allem mit unserem Sehsinn. 70% unserer Wahrnehmung machen wir übers Sehen als Menschen dieser modernen Gesellschaft. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Der Florian hat mich dann auch so befeuert, dass ich so einen riesengroßen Schneewittchensarg bauen habe lassen, 10 Meter lang, 3 Meter breit, 2,50 Meter hoch, eine schwarze Box, mit der wir dann auf Roadshow gegangen sind, wie du gesagt hast, in Köln, in Berlin waren wir, in München mehrfach und dann in die Steiermark sind wir gekommen, ins Weinhaus Steins oder dann ins Kloster Neustift. Und das war eine sehr mühsame Geschichte auch, diese Box immer wieder zu transportieren und aufzubauen, das war natürlich ein Monster. Obgleich das Projekt als solches hat mich so angefeuert, weil ich es so großartig fand und weil wir die Menschen erreicht haben damit, ja, auf eine ganz andere Art und Weise sich mit ihrer Sensorik zu beschäftigen und mit einem schönen Nebeneffekt einfach dieses Blindsein nicht als Behinderung zu verstehen, beziehungsweise die Menschen, die blind sind, eben ganz anders wahrzunehmen. Die haben plötzlich das Zepter übernommen und uns an der Hand genommen und also man kann schon sagen, das hat so eine Augenhöhe geschaffen, die sehr wertvoll war. Also so, das war eigentlich so ein zusätzlicher Effekt zu diesem Fokus auf die Sensorik. Und nachdem ich teilweise oben noch auf der Box saß, um Stellen abzukleben und innen schon Seminare liefen, habe ich gesagt, das ist mir zu anstrengend. Deswegen sind wir dann nach Südtirol, nach Völs am Schlern gegangen und haben dort am Kirchplatz, am historischen Kirchplatz, die Blindprobe fest installiert. Und da ist sie jetzt seit circa 15 Jahren.
Also entgegen vieler auch blinden Restaurants, und da, das soll nicht irgendwie abwertend klingen, aber hatte ich bei dir das Gefühl, es wird nicht aus dem Kommerz heraus gemacht? Ich glaube, es war auch nicht so wirklich einträglich, zumindest die ersten Jahre, dass du dadurch nicht reich geworden bist, sondern im Gegensatz eigentlich für die Idee viel mehr gelebt hast und diese Idee dann eben auch richtig ausgebaut hast. Ist sowas, was ich rechne, oder macht man das rein aus dem Ideal heraus?
Also ich denke, man kann mehr Geld, aber kommerziell war das sicher überhaupt kein Erfolg. Aber das darum ging es mir auch nie. Und auch den anderen Beteiligten. Ich bin ja da nicht alleine. Ja. Also gibt ja einige Kollegen aus der Sommelerie, wie Christina Hilker, wie Christian Frenz, die da sehr viel Input dazu gebracht haben, wie Axel Biesler, aber eben auch dann in Südtirol einige Akteure wie ein Emilio Foradori, der dort Seminare leitet und also es ist die ganzen blinden Menschen, die uns da jetzt seit Jahren begleiten. Also da haben so viele Input gebracht und Initiative und mitgemacht, dass eigentlich der finanzielle Aspekt überhaupt einfach uninteressant. Also es hat sich nie gelohnt, so viel kann ich sagen. Aber es ging eigentlich immer um diese Sache, um dieses Wertvolle, dass die Menschen rausgingen, ein Selbstbewusstsein erworben haben über ihre Sensorik, also dass sie eben auch riechen und schmecken können, wie manch erfahrener Weinmensch oder Sommelier. Hm. Und zum anderen, dass sie auch ein bisschen Respekt und Bewusstsein für die Arbeit, die hinter Wein steckt, da auch mitgenommen haben.
Magst du ganz kurz schildern, wie so eine Blindprobe abläuft? Also beim blinden Restaurant ist es ja klar, man geht hin, dann bekommt man was man irgendwie ausgewählt hat, serviert. Man kommuniziert dort eben auch mit Blinden. Aber in der Blindprobe ist das ja alles, so empfand ich es damals, sehr viel intensiver, sehr viel auch, ich fand auch ruhiger. Und so als Moderator ist das allergrößte Problem, den Leuten die Angst und die Beklemmtheit zu nehmen. Was dann irgendwann relativ schnell geht, auch dank des Weines. Aber wie läuft so eine klassische Probe ab? Oder hast du verschiedene Formate dafür? Wie kann man sich das vorstellen?
Also grundsätzlich ist es so, dass der Raum immer dunkel ist. Also die Menschen werden über eine sogenannte Lichtschleuse in die Dunkelheit geführt und da an einem Tisch platziert. Diese Platzierung am Tisch ist sehr wichtig, dass jeder seinen eigenen Raum hat und sich möglichst bald sicher fühlt in seinem persönlichen Umfeld, um auch ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Es ist schon ein Stress und Aufregung, in die Dunkelheit zu kommen. Aber was natürlich als erstes passiert, wenn ein Mensch nichts mehr sieht, ist, er spitzt die Ohren. Und das ist für mich jetzt der große Unterschied zu unseren Blindprobeseminaren und zu diversen Projekten Essen im Dunkeln. Dass der Geräuschpegel beim Essen und wenn man mehrere Tische zusammen hat, die Leute unterhalten sich, der Geräuschpegel, der steigt permanent an. Und wir haben einen Seminarcharakter, das heißt, man kommt auch zur Ruhe und man hat diesen Geräuschpegel einfach im Griff. Deswegen ist es auch viel leichter zu entspannen und sich dann auch wirklich auf seine Sensorik zu konzentrieren, aufs Riechen und Schmecken. Dass das alles unfallfrei passiert, da haben wir natürlich eine Methodik, die verrate ich hier an der Stelle nicht. Auf jeden Fall, der Seminarcharakter ist im Dunkeln sehr wichtig, um einfach jedem zu ermöglichen, da in Ruhe eine Erfahrung zu machen. Also es ist nicht so, dass wir uns anschweigen, aber es ist ein sehr behutsames Gesprächsformat und das schätze ich auch sehr, diese Behutsamkeit miteinander, die in der Blindprobe einfach eine Rolle spielt. Mhm.
Degustationsnotizen fallen dann flach, oder?
Ja, gut. Wir hatten das in der Tat schon mal mit dem österreichischen Sommelierverband. Die wollten unbedingt Notizen und da hat dann der Florian Derubé am Rechner mitgeschrieben, beziehungsweise hat dort die Notizen dann erstellt. Der hat so einen besonderen Rechner. Der braucht natürlich keinen Bildschirm. Der macht es mit so einer Brailleleiste. Das ist auch eine ganz interessante technische Sache, das mal zu sehen. Und der hatte da die Degustationsnotizen mit notiert. Haben wir aber nur einmal gemacht. Die anderen haben sich's alle gemerkt.
Konnt man bei dem Umfang der Weine konnte man sich das dann noch merken. Flo war in der Tat einer der Behinderten oder der Menschen, die mich unglaublich geprägt haben, als ich das eine Mal das Ganze mitmoderieren durfte und wir damals nach Südtirol gefahren sind, hat er mich in München am Hauptbahnhof abgeholt und hat mich im Prinzip durch den Hauptbahnhof gelotst, damit wir dann zur S-Bahn kommen, um zu dir zu kommen. Und ich fand das so erstaunlich, auch wie selbstverständlich er mit seiner Behinderung, mit dem Blindsein umging und dass das zwar schlimm ist, aber auch nicht schlimm ist. Also bei uns gab es damals eben keine integrativen Kindergärten, wo man mit Behinderten zusammen aufwächst oder Schulen, sondern da war es noch relativ getrennt. Und somit hat man keinen, wenn es nicht irgendwo im Bekanntenkreis oder in der Verwandtschaft irgendeinen Behinderten gab, keine Schnittpunkte irgendwie. Und Flo war der Erste, und da war ich ja damals schon relativ alt, der mir gezeigt hat, dass man damit leben kann. Also es ist ein ganz besonderer Mensch. Der ist er noch bei der Blindprobe? Ja, er begleitet das noch, oder?
Ja, also zum einen ist er immer noch involviert bei der Blindprobe, zum anderen sind wir eng befreundet und sehen uns sehr regelmäßig. Das ist für mich ist der Flo ein ganz, ganz wichtiger Freund. Keine Frage.
Ganz liebe Grüße. Also ich habe ihn ja schon wirklich ewig nicht mehr gesehen.
Das sage ich ihm sehr gerne, aber du hast ihm ja sogar ein Denkmal gesetzt, wenn ich da kurz darauf hinweisen kann, mit der Genfer Konvention der Getränke.
Die wir ins Leben rufen wollten, um einige Getränke zu verbieten, die einfach nicht in diese Welt gehören, aber irgendwie praktiziert werden. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles drauf stand. Ich glaube, Espresso und Cola als Mixgetränk oder also wo man einfach sagt, nein, sowas soll die Menschheit nicht trinken. Damals aufgenommen in meiner allerersten Weinkarte. Aber eben auch mit dem Gedanken, wenn es jemand trinken möchte, dann soll er es trinken. Ich glaube, irgendwie Espresso-Cola hat damals 20 Euro oder 25 Euro gekostet. Also es wurde Schmerzensgeld gleich mit einkalkuliert. Und ich weiß nicht, aber ich weiß auch nicht, in welchem Weinsinn wir darauf kamen und sagten, das müssen wir ins Leben rufen.
Das weiß ich noch sehr genau. Ursächlich war eine Freundin, die sich doch glatt ein Wellness-Weißbier mit Mineralwasser gespritzt bestellt hatte, worauf Flo ausgerufen hat: Das ist ein Fall für die Genfer Konvention für Getränke.
Sehr schön. Ja, also sollte man nochmal aufleben lassen und wahrscheinlich ein bisschen publizieren, weil es gibt etliche wirklich sehr schreckliche Getränke.
Allerdings.
Bei der Blindprobe, wie viele Teilnehmer habt ihr dort und wie oft wird das durchgeführt? Also es ist ja jetzt stationär, wie du gesagt hast.
Genau, also das sind maximal 10 Teilnehmer pro Seminar. Das ist eben wichtig, um diesen Seminarcharakter und diesen Wohlfühlcharakter für jeden zu gewährleisten. Und durchgeführt, natürlich ist man mit so einem Projekt extrem eingeschränkt oder wurde extrem eingeschränkt durch Corona. Wir haben jetzt seit 1,5 Jahren kein Seminar mehr durchführen können. Es ist immer noch eigentlich auf Pause, das Ganze. Also so wie ich sehe, vielleicht im Frühjahr, ab Frühjahr wieder, wo man dann wieder regelmäßig Seminare anbieten kann. Und es wird dann so einmal im Monat ein offenes Seminar sein und für Gruppen natürlich jederzeit auf Anfrage, also Gruppen von 6 bis 10 Personen.
Okay. Und welche Weine werden da verkostet? Also gibt es da bestimmte Themen oder geht es da rein um die Sensorik? Ihr macht eine Auswahl oder stellt eine Auswahl zur Verfügung oder gibt es Terroir-Verkostung oder wie kann man sich das als Zuhörer vorstellen?
Also man ist völlig der Willkür des Seminarleiters oder der Seminarleiterin ausgeliefert, was die Weinauswahl betrifft.
Sind aber seriöse Personen, ich durfte es auch mal machen.
Nee, also jeder Seminarleiter, jede Seminarleiterin hat natürlich eine gewisse Idee bei der Sache das folgt schon einer bestimmten Logik, aber vorher verraten wollen wir das natürlich nicht. Mhm. Man kann natürlich schon Wünsche äußern, in welche Richtung das gehen soll. Gerade Gruppen können das natürlich tun. Aber im Prinzip behalten wir da schon den Hut auf und sorgen aber nur dafür, dass wir hochwertige Weine haben. Das heißt, im Prinzip einfache Supermarktweine kommen da nicht in Frage, weil es furchtbar langweilig wird, solche Weine genau zu analysieren und zu probieren. Sondern es geht um hochwertige Weine und natürlich auch Weine, die sauber, die klar sind und nicht fehlerhaft. Also ein korkiger Wein in der Blindprobe ist ein echter Schock. So, mit sowas wollen wir unsere Gäste natürlich nicht konfrontieren.
Also da merkt auch der genormte Weintrinker den Unterschied zwischen einem, sag ich mal, standardisierten Supermarktwein und einem individuell hergestellten handwerklichen Wein.
Absolut, absolut. Wir haben aber in der Tat aufgehört, wir hatten dieses Format sogar zu Beginn der Blindprobe, eine Gegenüberstellung zwischen handwerklich hergestellten Weinen und industriell, also in großen Mengen produzierten Weinen. Gibt ja da ein paar so Parameter, wie zum Beispiel Aromahefen oder solche Dinge, mit der ein gewisser Weingeschmack getuned wird. Wir haben das zu Beginn gemacht, aber die Formate waren so langweilig, weil im Prinzip die Sache so schnell besprochen war, dass wir das aufgehört haben. Also im Prinzip sind ich sag's gern, getunte Weine sind einfach uninteressant in der Blindprobe zu kosten, weil man keinen Tiefgang hat und weil sich über die Weine eigentlich keine Gespräche entwickeln.
Wie lange dauert so eine Blindprobe, wenn man normales Format hat?
Kommt ein bisschen auf die Gruppe an, also auf die Dynamik, aber so 1,5 bis maximal 2 Stunden. Aber ich sag's immer gleich dazu, die Zeit vergeht da so schnell und die Leute kommen immer raus und sagen, Wahnsinn, waren wir jetzt da 1,5 Stunden im Dunkeln, hat sich angefühlt wie eine Stunde.
Das kann ich in der Tat bestätigen. Also das ist absolut zeitlos, wenn man dort drin ist. Gibt es Wiederholungstäter oder ist das so ein einmaliges Erlebnis, wo man...
Es gibt sehr viele Wiederholungstäter. Ja. Also ich würde mal sagen, dass gut 50% der Gäste zurückkommen und einfach wieder Seminare mitmachen wollen.
Kann ich bestätigen. Also man entwickelt da eine richtige Sehnsucht nach. Also eine Sehnsucht nach diesem unglaublich intensiven Weinerlebnis. Also dass man den Wein so unglaublich stark riechen, schmecken und man bekommt selber eine ganz innerliche Ruhe, sich darauf einzulassen, wenn man halt nicht immer links und rechts guckt und wenn man sich mit sich selber beschäftigen und mit dem Wein beschäftigen muss. Und man fängt es auch an, dann in gewisser Weise zu vermissen. Und dort ist es halt so wahnsinnig intensiv, weil es ein Zustand ist, den man sich sonst nirgends, also man kriegt ja einen Raum kaum dunkel. Das hast du ja damals, wenn du die Blackbox aufgebaut hast, richtig gemerkt. Und ich habe das ja erlebt, als du das einmal immer wieder nachgeklebt hast, um die irgendwie dunkel zu bekommen. Also man bekommt einen Zustand, den man selber nicht herstellen kann in dieser Blindprobe.
Richtig, das ist durchaus aufwendig, diese wirklich komplette Dunkelheit zu schaffen. Und das ist aber sehr wichtig, damit das Auge einfach zur Ruhe kommt. In dem Moment, wo nur ein kleiner Lichtpunkt irgendwo ist, fokussiert man sofort wieder und ist auf seine Visualität zurückgeworfen. Also es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass da völlige Dunkelheit herrscht. Und die zu schaffen, ist gar nicht so einfach. Und für mich ist es, nach Südtirol, nach Völs am Schlern in die Blindprobe zu kommen, eigentlich immer wie so ein Nachhausekommen in mein Wohnzimmer. Und ja, im Prinzip, um die kommerzielle Frage nochmal abzuschließen, eigentlich müsste ich ja fast Geld dafür zahlen, dass ich Seminare da leiten darf.
Wie viele Personen sind dort als Seminarleiter im Raum? Also es ist, glaube ich, ein Referent und ein Blinder. Ist das nach wie vor so?
Genau. Oder? Ja, also es ist immer ein Seminarleiter, Seminarleiterin da und dazu eine Servicemitarbeiterin oder Servicemitarbeiter. Wir haben natürlich über die Jahre gelernt, uns auch im Raum ein bisschen zu bewegen. Also bei kleineren Gruppen kann ich beides zusammen machen. Unsere blinden Freunde, die das auch mit aufgebaut haben, die kommen, wenn es ihnen möglich ist, aber sonst haben wir auch Strukturen, dass jemand von uns vor Ort auch mal eingreifen kann und den Service machen kann. Gut, rennt halt öfters mal gegen die Wand, aber das ist für die Teilnehmer ja nur lustig dann.
gibt zumindest keine versteckte Kamera, von dem her ist es recht entspannt. Das Projekt ist aber weltweit. Wie bitte?
Definitiv keine versteckte Kamera.
Ja. Das Projekt ist weltweit einmalig, oder? Oder hast du schon mal gehört, dass es sowas nochmal gibt?
Das ist nach wie vor einmalig. Natürlich, wer so einen Raum mit der Dunkelheit zur Verfügung hat, könnte natürlich auch Weinseminare anbieten. Aber wir haben da schon eine durchdachte Logistik, so dass sich die Leute eigentlich von Anfang an wohlfühlen und das Handling funktioniert. Und also ich kenne kein anderes Projekt. Das ist nach wie vor einmalig.
Gab es eine witzige Situation mal, die du jetzt auch preisgeben möchtest? Also nicht keine Paniksituation, aber irgendwas, wo du sagst, war cool?
Ja, es gab schon ein paar sehr lustige Situationen. Ja. Das hat natürlich mit der einen oder anderen Verwechslung mal zu tun, eines Weines vom Seminarleiter, also dass man nicht mehr genau wusste, sag mal, ist das jetzt der Wein in dem Glas oder ist er das nicht? Und also solche Situationen gab es natürlich. Es gab mal eine ganz witzige Situation mit einer Montessori im Sensorium, sondern die haben dann mit Fruchtsäften ein Seminar gemacht und da hatte einer der Teilnehmer, so ein cooler Bursche, hatte eine Ratte dabei.
Wow.
Und das war der Seminarleiterin damals nicht so bewusst, die hörte nur so ein leichtes
Rascheln,
als würde jemand unruhig auf den Tisch tippeln. Und ich habe die Leute damals reingelassen. Ich wusste, dass der sein Haustier mit dabei hat, aber Christina wusste nicht und das fand ich, war dann schon ein sehr witziges Aha-Erlebnis.
Wurde es während des Seminars aufgelöst oder ist sie rausgekommen und hat im Nachhinein geschrien?
Der behutsam nach dem Seminar erklärt.
Cool, schön. Ja. Ich hoffe, dass das Projekt also mehr als Anklang findet und noch auf Ewigkeiten weiterlaufen wird. Also es ist ganz großen Respekt davor und vor eben auch diesen Projekten, die du da begleitest. Das ist ja nicht nur das, das ist, sind Sachen wie das Schilcher-Festival, wo jeder normalerweise sagen würde, warum soll ich einen einfachen Roséwein irgendwie begleiten? Aber da hast du dich ja seinerzeit auch sehr engagiert. Also es sind ganz viele Dinge, die du neben dem eigentlichen Tun tust. Was gibt es da zu erwähnen oder magst du da irgendwas aus dem Vorstellen, was dir so am Herzen liegt, wo du sagst, hey, darauf wollte ich schon immer mal fokussieren?
Naja, ich habe mich aktuell natürlich schon sehr auf Politik konzentriert. Ich will jetzt an der Stelle aber natürlich keine politische Werbung machen. War Vorsitzender einer jungen linksökologisch-humanistischen Partei, bin da auch immer noch aktiv. Aber darüber hinaus habe ich jetzt vor einigen Monaten eine Plattform gegründet mit dem Gründer der Cuisine Sans Frontier, mit David Höhner. Es ist ein Schweizer, der in Ecuador lebt, der ein tolles Buch geschrieben hat. Das heißt, Köche hört die Signale. Und mit dem David zusammen und mit der Romana Echensberger, Master of Wine, die hat zum Beispiel ein tolles Buch über Bioweine letztes Jahr publiziert, haben wir die Plattform Essen ist Politik geschaffen, wo man in unregelmäßigen Abständen Online-Formate anbieten. Und mit dem David bin ich jetzt Anfang November in Bayern unterwegs bei ein paar Veranstaltungen, wo er sein Buch vorstellt, sein aktuelles Köche hört die Signale, und wo wir einfach über Nachhaltigkeit, über Behutsamkeit auch gegenüber des globalen Südens diskutieren wollen. David sieht es Tag für Tag in Ecuador, wie unsere Art zu leben und zu konsumieren eigentlich in den ärmeren Ländern Schaden anrichtet. Und ja gut, wir haben eine große Aufgabe vor uns gesellschaftlich mit der Klimakrise, und wir müssen uns ein Stück weit verändern, und das hat natürlich auch mit unserem Essen und Trinken zu tun, und das ist mir im Moment so sehr wichtig, da bin ich viel unterwegs und auch ganz aktiv.
Wahnsinn. Also toll, wenn man so seine Profession so ausweiten kann und einfach so über den Tellerrand hinaus und über das eigene Wohlbefinden hinaus denken kann. Weil du sagst, Publikationen, gibt es, was sind für dich die namhaftesten Publikationen in Sachen Nachhaltigkeit im Weinbau, in Sachen Behutsamkeit im Weinbau? Also jetzt das Buch von Romana natürlich ausgenommen. Großartig, dass sie sich dem gewidmet und sich da so rein gearbeitet hat und es in der Tat auf die Beine gestellt hat. Was würdest du jemanden, der sich in diesem Bereich interessiert, ans Herz legen?
Literatur ein bisschen schwierig. Ich würde einen Menschen empfehlen. Ja, ich würde den Weinhändler Martin Kössler empfehlen als sehr, sehr kritischen Geist. Der Martin ist eigentlich Naturwissenschaftler. Und Weinhändler, also er kennt sich mit technischen Fragen sehr gut aus und verarbeitet eigentlich seine kritische Haltung dann immer wieder in Newslettern, auch in einem auf seiner Website gibt es viele interessante Themen und Stellungnahmen zu finden. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also Martin schätze ich sehr. Und wenn man sich mal kritisch auch mit dem Weinbau auseinandersetzen will, eben mit dem konventionellen Weinbau, dann ist der Martin auf alle Fälle eine sehr profunde Quelle. Und darüber hinaus auch Christina Fischer mit ihren Terroir-Workshops. Das ist eine hochspannende Sache, wo man dann durchaus tiefer einsteigen kann. Die Literaturempfehlung habe ich jetzt ansonsten darüber hinaus keine konkreten parat.
Aber stimmt, also Martin ist da, also schon jemand, der sehr laut brüllt, aber auch sehr profund brüllt und da auch ganz viele zum Nachdenken angeregt hat, also auch mit seinem tiefen Wissen, was er hat. Aber da sind wir beim Thema. Wir haben ja bei uns immer Rubriken und ich würde dich ganz gerne vielleicht einladen, zwei Rubriken mitzugestalten. Das eine ist Thekenwissen, also wenn du jemanden triffst, zufällig in der Bar, mit welchem Wissen würdest du ihn beeindrucken wollen? Also was aus der Weinwelt muss jemand wissen oder was ist so umwerfend, wo man sagt, wow, dem möchte ich mein Haus schenken?
Also ich drehe es um, ich beeindrucke lieber mit Nichtwissen.
Schaffst du aber nicht.
Nee, es ist so, ich stand vor ein paar Jahren in einer Weinbar in Sarajevo und habe auf die Weinkarte geschaut und ja, war ich nicht in der Lage, mir einen Wein zu bestellen, weil ich nichts gekannt habe auf dieser Weinkarte. Wenn ich an der Theke stehe und mit jemand über Wein spreche, dann geht's für mich viel um Demut und um dieses tägliche Lernen. Wein ist so vielfältig. Es ist ein Kulturgut. Ich wiederhole es immer gerne. Und da steckt so viele Facetten dahinter, dass man wirklich täglich dazu lernt, auch in einem hohen Alter wie meinem. Und
die Leute stellen sich dich jetzt, keine Ahnung, 80-jährig vor, aber du hast ja gerade mal die Hälfte des Jahrhunderts geschafft, also da.
Ja, schon ein bisschen drüber, aber ja. Wie dem auch sei. Also wie gesagt, mir geht's da viel um Demut und auch Respekt vor der Arbeit von Winzern und Winzerinnen. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und am Ende geht es natürlich auch immer um den Respekt für den Gegenüber, für die Gegenüber. Was will die hören? Wie tief will die in ein Thema einsteigen? Also ich habe da keine Faustformel, sondern zuhören und selber dazulernen ist mir fast wichtiger.
Da fällt mir ein, kannst du mir sagen, was aus dem Projekt von Martin Passler geworden ist, seine Reben nicht zu schneiden? Den einen Weinberg? Das hatte ich ein bisschen aus den Augen verloren.
Die Weingärten gibt es nach wie vor. Ich hab selber bei uns am Hof, also in der Firma, so 10 Rebstöcke, die ich seit der Erfahrung mit Martin auch nicht mehr schneide. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Das Wachstum hat sich stark reduziert. Also die Reben haben keine Notwendigkeit mehr, ständig jede Menge Holz zu produzieren. Es ist natürlich schon mühsam. Die Beeren, die Trauben sind weniger. Die sucht man eher, als dass man sie liest. Mhm. Also es ist mühsamer, aber die Qualität ist sehr interessant. Und den Weingarten bei Martin gibt es nach wie vor.
Okay. Und er möchte es aber nicht auf sein gesamtes Weingut abbilden, oder?
Davon kann man nicht leben. Das ist dann einfach viel zu wenig Ertrag.
Ich dachte, du könntest deine Münchner Trauben beisteuern, dass es dann wirtschaftlich da bei ihm läuft.
ich kann es ihm mal anbieten.
Genau, ja. Wie hieß die Weinbar in Sarajevo? Weil Lars ist ja ständig da unten unterwegs. Vielleicht weiß er, was er verpasst hat.
Oh, das weiß ich leider nicht. Ich müsste recherchieren.
Aber was du sicher weißt, ist, wenn wir beide auf eine einsame Insel fahren würden, das ist unsere Rubrik, ich packe meinen Koffer, welchen Wein würdest du dann so sozusagen als unseren letzten Wein da reinhauen?
Jetzt muss ich natürlich mit einem Spruch kommen, den ich von einem mir gut bekannten Weinphilosophen adaptiert habe. Der hatte da gesagt, das Beste an einem guten Bier ist, wenn man es kurz vor dem Genuss durch einen Wein ersetzt. Und ich reise ja doch durch die Lande und drehe den Spruch um. Ja, das Beste an einem guten Wein ist, wenn man ihn kurz vor dem Genuss durch ein Bier ersetzt. Also ein Bier könnte ich mir durchaus vorstellen mitzunehmen, aber natürlich bleiben wir beim Wein. Da kommt es für mich darauf an, wie überschaubar der Aufenthalt auf dieser einsamen Insel ist. Wenn ich Zeit habe oder weiß, ich bin da lange, dann würde ich mir wahrscheinlich eine Flasche Chardonnay von Christian Zündel mitnehmen, aus dem Tessin. Unglaublich langlebige Weine, die in ihrer Jugend fast verstörend sind, weil sie ja nicht wirklich Harmonie ausstrahlen, oft eine prägnante Säure haben, aber mit einer gewissen Reife und Geduld einfach ganz, ganz große burgundische Chardonnays sind. Natürlich mit diesem alpinen Charakter, der da an der alten Südseite die Weine mitprägt. Also das wäre eine Flasche, die ich mir mitnehmen würde, wenn ich damit rechnen müsste, lange auf der Insel zu sein. Und wenn der Aufenthalt vielleicht nicht ganz so lange ist, würde ich mir eine Flasche De Compostela mitnehmen aus Südafrika von Truer Rats und Mozzucona Memphe. Das ist wirklich großer Rotwein, ein Cuvée. Der ist relativ bald nach Ende der Apartheid entstanden. Mozzucona Memphe war der erste farbige Önologe in Südafrika. Mhm. Und die beiden machen seitdem diesen Wein gemeinsam. Und den würde ich mir schon alleine deshalb mitnehmen, nicht nur, weil es ein toller Wein ist, sondern weil es auch so ein Wein ist, der so viel Hoffnung in sich trägt.
Mhm. Großartig. Ich würde vielleicht auch einen Wein aus deinem Sortiment einpacken, der mich sehr geprägt, den ich extrem interessant und von der Geschichte sehr interessant ist. Und das ist der Areni Noir von Sora aus Armenien. Armenien haben ja nur die wenigsten auf dem Schirm. Wie kommst du zu armenischen Weinen?
Das ist eine ganz kuriose Geschichte, die ihre Wurzel in der Schweiz hat. Es gibt einen Rebsortenbiologen oder Genetiker, den José Volliamo, der zusammen mit Julia Harding und Janice Robinson ein Buch geschrieben hat, das heißt Wine Grapes. Das ist ein wunderbarer Almanach mit über 1500 Rebsorten, die er genetisch analysiert hat. Mhm. Und dieser José Volliamos hat bei einem Treffen vor, ja, das ist jetzt auch schon 8-9 Jahre her, zu mir gesagt, Mensch Jörg, ich habe da einen Wein, den musst du kennenlernen. Und das war eben dieser Areni Noir, cool. eine indigene Rebsorte aus 1400 Meter Höhe am Fuße des Berg Ararats. Und da steckt so viel Herz und Geschichte auch drin in diesem Wein, dass ich das einfach machen musste, ja, und diesen Wein importieren. Also das ist eben auch wieder diese diese Geschichte, diese Kultur, die da dahinter steckt und natürlich auch eine Persönlichkeit mit Zorri Caribbean, dem Inhaber des Weinguts, die mich um diesen Wein weinigt.
Ja, für mich auch einer der Weine, wo ich das Gefühl habe, den muss man einmal im Leben getrunken haben. Also nicht, weil es der größte, sondern weil es so speziell und so außergewöhnlich, so tiefgründig und so einzigartig in seinem Geschmacksbild und seiner Aromatik ist. Und man hat bei dem immer das Gefühl, man kann ihn nicht greifen. Das finde ich so großartig.
Ja, gefällt mir die Beschreibung.
Gut, lieber Jörg, ich glaube, wir sind... Wir sind schon weit über der Zeit. Das ist, ich glaube, wir könnten jetzt noch 3-4 Stunden füllen. Normalerweise haben wir immer so eine halbe Stunde, maximal so 40, 45 Minuten, aber deine Geschichten, deine Projekte, dein Tun ist so unglaublich interessant. Und ich danke dir wirklich ganz, ganz, ganz doll, dass du heute davon berichtet hast und uns so ein bisschen daran teilhaben lassen konntest. Also danke, dass du unser Gast warst und deine Gedanken zum Besten gegeben hast.
Ja, ich möchte mich natürlich auch sehr herzlich bedanken für diese Plattform, für die Möglichkeit, mal so ein bisschen vom Herzen zu reden. Hm. Und also es ist mir wirklich eine große Ehre, dass ich da sein durfte. Und ich hoffe, dass dieses Format, dieser Podcast von dir und dem Kollegen, dem Lars, den ich jetzt wie 2 Millionen andere mal ersetzen dürfte, dass dieser Podcast wirklich eine Lebensdauer hat und ein Format ist, das viel gehört wird. Also ich weiß, freuen. Du hast viele spannende Themen.
Vielen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Was ist, wenn ich jetzt sage, ich habe vergessen, auf Record zu drücken? Dann bleibt das Gespräch unser Geheimnis.
Gut, dann machen wir nochmal ein ähnliches.
Ganz lieben Dank für deine Zeit. Auf ganz bald einmal.
Danke dir.